Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Das All-Star-Break ist Geschichte und die NBA beginnt wieder und damit natürlich auch die heiße Phase in der besten Basketballliga der Welt. Es geht auf die Playoffs zu, das letzte Viertel der Saison wird gespielt und deswegen wollen wir hier bei Triple Double natürlich auf das Playoff-Rennen schauen. Und damit herzlich willkommen von mir, Felix Amrain, und natürlich auch von Lars Kieler. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Ja, wir wollen zuerst mal in den Osten schauen, Lars. Da sind noch 9 Teams im Rennen im Osten, nein, im Westen, Entschuldigung, West-Ost-Himmel. Da sind es ja 10 Teams, die sich noch um die Plätze streiten. Und im Osten, da sind die Toronto Raptors aktuell vorne, die Boston Celtics ja vor dem All-Star-Game mit einer Schwächephase, hatten zuletzt 3 Spiele in Folge verloren. Die Toronto Raptors haben die Gunst der Stunde genutzt, sind auf Platz 1 gesprungen, 7 Siege in Folge, liegen jetzt 2 Spiele vor den Boston Celtics. Und wir wollen uns so ein bisschen auch an der Vorhersage von Basketball Reference orientieren. Und die sehen natürlich die Raptors und die Celtics mit einer Playoff-Chance von 100%. Das kommt jetzt nicht so richtig überraschend. Jetzt ist da so ein bisschen halt die große Frage, wer kann da den Nummer 1 Spot für sich letzten Endes festmachen, oder können die Cleveland Cavaliers 6,5 Spiele Rückstand auf die Raptors von Platz 3 womöglich noch nach ganz oben springen, nachdem sie ja in der zum Ende der Trade Deadline alles auf links gedreht haben?
Ja, die Toronto Raptors sind auch in dieser Saison wieder eine Heimmacht. Sie haben aktuell gerade mal 4 Spiele zu Hause verloren und auf der Gegenseite 24 Spiele gewonnen. Mitverantwortlich dafür ist auch der rasante Anstieg, der auch, denke ich, ein bisschen überraschend kam, von DeMar DeRozan. Wir wissen schon seit mehreren Jahren, dass er eher der Spieler ist, der zum Korb zieht und da punktet. Aber in dieser Saison hat er, wie ich finde, einen raketenhaften Aufstieg bei seinen getroffenen Dreipunktwürfen zu verzeichnen. Zum einen, denke ich, ist er ein bisschen mitverantwortlich auch, dass er ein bisschen mehr gearbeitet hat, was man aus seinem Umfeld hört. Hat er trotz dieser Probleme nicht aufgehört, Extraschichten zu schieben. Was auch noch dazu kommt, ist, dass er mehr Dreier letztendlich nimmt, was auch zeigt, dass er mehr Selbstvertrauen hat, wenn er im Dreierland steht. Und zu den Cleveland Cavaliers, die du auch noch angesprochen hast, denke ich, ist es aktuell ein Team, dass die Erwartungen durch die Trades kurz vor der Trade-Deadline ein bisschen runtergesetzt hat. Man hat nicht mehr diesen teuren Kader, der mit alten All-Stars gefüllt ist, die nicht mehr ihre Leistungen erfüllen, sondern wir haben junge, aufstrebende Spieler, die bei ihren alten Teams noch nicht so wirklich unter Beweis stellen konnten, was man ihnen jahrelang vorenthalten hat. Und deswegen denke ich, können die Cleveland Cavaliers, weil sie sich auch so gut jetzt zurechtgefunden haben, sie haben die letzten 4 Spiele gewonnen, durchaus die Möglichkeit in diesem Dreikampf noch mit einzusteigen, wenngleich man auch sagen muss, dass man von den letzten Jahren weiß, dass insbesondere im Osten der erste Platz wenig Aussagekraft hat für die Playoffs.
Fun Fact am Rande, die Cleveland Cavaliers hier jetzt mit einem Kader, der vielleicht nicht mehr so namhaft ist wie der vorher, aber noch teurer ist als der vorher. Die jungen Spieler bekommen tatsächlich eine ganze Ecke mehr Kohle. Die Cleveland Cavaliers ja womöglich im Sommer mit einem Kader, wenn sie mit LeBron James verlängern, wenn sie Rodney Hood halten sollten, der dann wirklich alles je Dagewesene sprengt, dann würden sie wohl alleine an die 150 Millionen Dollar Luxury Tax zahlen. Aber darüber können wir im Sommer reden, wenn es soweit sein sollte. Bis dahin müssen die Cleveland Cavaliers erstmal ja alles so ein bisschen einnorden. Sie haben nicht mehr so super viele Spiele Zeit, um in Playoff-Form zu kommen. Der Osten ist stärker geworden, der ja auch der Nummer 1 sieht, und damit das Duell gegen den 8-Platzierten ist keineswegs ein Selbstläufer, wie wir das in den vorangegangenen Jahren vielleicht hatten. Sie haben jetzt noch, wenn mich nicht alles täuscht, 26 Spiele, glaube ich, Zeit, um in Playoff-Form zu kommen. Und Tyronn Lue hat gesagt, ja, ist jetzt gar nicht so schlimm, dass so ein langer Break war und dass wir den Kader so ein bisschen umgekrempelt haben, denn wenn die jetzt zurückkommen, wissen die eh alle die Spielzüge nicht mehr. Insofern können wir eh einfach mal von null anfangen. Ist es vielleicht tatsächlich ganz gut, dass es direkt vom All-Star-Game quasi einmal auf links gedreht wurde?
Ja, ich denke, dass man auf der einen Seite jetzt den Vorteil hat, dass die Mannschaft stimmiger funktioniert. Auf der anderen Seite hat man aber auch den Vorteil, so wie du es jetzt schon angesprochen hast, dass man sehr viel geändert hat. Das heißt auch letztendlich, dass man wieder sehr viel neu einspielen kann, sehr viele Sachen wieder nochmal neu überdenken kann. Und ich denke, dass sich das ja auch in den letzten Spielen so wiedergespiegelt hat.
Ja, zwei Spiele haben sie seit der Trade-Deadline gemacht, beide gewonnen. Durchaus ja, beachtenswerte Siege, die sie da auch eingefahren haben. Die Thunder und die Celtics geschlagen und das in einer beeindruckenden Art und Weise. Wir werden uns sicherlich in den nächsten Wochen nochmal den Cleveland Cavaliers, den neuen Cleveland Cavaliers widmen und dann müssen wir womöglich alles revidieren, was wir vorher gesagt haben. Lass uns noch kurz über die Boston Celtics sprechen. Da kam ja jetzt heraus, dass Marcus Smart, der ja in den letzten 11 Spielen gefehlt hatte, von seiner Verletzung zurückkommt und es ist jetzt, oder zumindest ist es vorher an mir vorbeigegangen, mal rausgekommen, was eigentlich so richtig war. Es war immer klar, er war an seiner Wurfhand verletzt, aber nie so richtig, was er da gemacht hat. Und es ist tatsächlich noch dümmer, als was damals Blake Griffin oder Danilo Gallinari gemacht haben. Er hat nämlich gegen eine Glasscheibe geschlagen, die daraufhin kaputt gegangen ist. Und er hatte eine Glasscherbe in der Hand stecken und hatte so viel Glück, dass sie genau zwischen zwei Sehnen steckte. Wenn das schief gegangen wäre, wäre es die Saison aus gewesen. Also da die Boston Celtics auf jeden Fall schon mal im Glück. Zuletzt, ja, mit den Ergebnissen nicht ganz so. Die Boston Celtics vielleicht so ein bisschen runter von der Welle, die sie seit Saisonbeginn getragen hat. Und jetzt dort, wo sie wirklich stehen, oder wie siehst du die Situation bei den Celtics?
Ich denke, da, wo sie aktuell stehen, ist auch so ein bisschen der Platz, wo sie möglicherweise am Ende der Regular Season landen werden. Du hast Marcus Smart schon angesprochen und den würde ich da ganz gerne auch nochmal aufgreifen, weil er, denke ich, ein Spieler ist, der ein bisschen dafür steht, wie sich dieses Team weiterentwickelt hat. Wir wissen von Marcus Smart, dass er ein super Verteidiger ist, aber er hatte in den letzten Jahren extrem große Probleme mit seinem Wurf und das kann man auch so sagen, dass dieser Wurf nicht nur Probleme hatte, wenn er den Dreipunktwurf genommen hatte, sondern auch an der Freiwurflinie war er extrem schwach. Aber er hat sich in diesem Feld verbessert und er ist jetzt offensiv nicht das wichtigste Puzzlestück der Boston Celtics, aber das muss er auch nie werden, das ist vollkommen in Ordnung so. Denn schließlich kann Boston nach wie vor auch auf seine Defense zählen.
Defense ist immer ein gutes Stichwort. Lass uns weitergehen in der Tabelle. Die Chancen der Raptors und der Celtics, wie gesagt, bei 100%, die Cavaliers bei 99,5. In der Tabelle kommen nun die Washington Wizards, die Indiana Pacers, die Milwaukee Bucks, die Philadelphia 76ers und die Miami Heat innerhalb von 3,5 Spielen. Dahinter lauern dann 1,5 Spiele zurück nochmal die Detroit Pistons. Und jetzt unterscheiden sich nämlich auf einmal die Vorhersagen, wer denn wo einläuft, doch deutlich mitunter auch von dem aktuellen Tabellenstand. Da stehen nämlich die Philadelphia 76ers auf Platz 4 und das hat unter anderem seinen Grund eben darin, dass die Sixers eines der leichtesten Restprogramme haben, während die Washington Wizards eines der schwersten Restprogramme haben. Wie siehst du die Situation da? Ist es tatsächlich so, dass dieses verbleibende Schedule einen großen Einfluss darauf haben kann, wer jetzt wohin kommt? Oder sagst du, hey, es ist bald Playoff-Zeit und da geben alle immer alles? Oder vielleicht ist eben genau das dann auch das Problem der Washington Wizards, dass sie jetzt gegen starke Teams spielen und die natürlich ihre Position zementieren wollen?
Ja, das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Also auf der einen Seite haben wir zum Beispiel die Miami Heat, die dafür stehen würden, dass man durch ein leichtes Schedule auf jeden Fall sich noch verbessern kann. Im letzten Jahr waren sie, meine ich, zu der gleichen Zeit sogar noch ein bisschen schlechter positioniert und sie haben dennoch einen echt guten Run zum Ende der Regular Season hingelegt. Mitverantwortlich, denke ich, war dafür auch, dass sie ein einfaches Restprogramm hatten. Bei den Washington Wizards, denke ich, kann dieses vermeintlich schwierige Restprogramm gar nicht so große Auswirkungen haben, weil ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass nach der Verletzung von John Wall das Team deutlich fallen wird. Aber John Wall fehlt jetzt auch schon eine etwas längere Zeit. Und ich denke, dass die letzten Spiele oder die letzten 10 Spiele, aus denen sie 7 gewonnen haben, ein bisschen für sie spricht. Und das sollte auf jeden Fall ein Faktor sein, der dafür sorgt, dass das verbleibende Restprogramm ein Restprogramm ist, was die Washington Wizards auf jeden Fall maß handeln können.
Ja, du hast es angesprochen, John Wall fehlt ja immer noch verletzt. Mal gucken, wann er zurückkommt. Aber sie haben es sehr, sehr gut aufgefangen, mannschaftlich geschlossen auch aufgefangen. Bradley Beal übernimmt die Rolle im Backcourt jetzt einfach komplett alleine. Die Washington Wizards immer noch auf Platz 5 gelistet, 97,9%. Dahinter dann die Pacers mit 95%. So ein bisschen die Überraschungsmannschaft für mich im Osten. Weiß nicht, wie es dir geht, aber die hätte ich da nicht gesehen. Am Ende, ja, ein großer Gewinner des Trades mit den Oklahoma City Thunder mit deinem Team, und das hatte, glaube ich, keiner so auf dem Schirm.
Ja, anfangs, denke ich, sind viele Experten davon ausgegangen, dass die Indiana Pacers schlichtweg einfach nicht die Qualität haben, um in die Playoffs einzuziehen. Aber in der gleichen Offseason war es halt auch so, dass viele andere Teams Spieler verloren haben, die dann in den Westen gewechselt sind. Und von daher hat sich dieser vermeintliche Qualitätsverlust dann auch gar nicht so sehr deutlich ausgezahlt oder wurde nicht so deutlich sichtbar. Und mittlerweile muss man ja auch mal festhalten, dass Victor Oladipo nicht nur die Saison hervorragend begonnen hat. Es ist ja schon, denke ich, auch ein bisschen beeindruckend, mit welcher Konstanz er die Indiana Pacers da auf den 5. Platz geführt hat.
Ja, Victor Oladipo ist sicherlich einer der Top-Favoriten auf den Most Improved Player Award nach dieser Saison. Mal gucken, wie er jetzt nach dem All-Star-Break an seine Leistungen anschließen kann. Auf Platz 6, wie gesagt, die Milwaukee Bucks vor den Philadelphia 76ers. Auch die Bucks werden mit über 90% in den Playoffs gesehen. Die Heat fallen dann schon so ein bisschen ab. Unter 80% die Wahrscheinlichkeit, immer noch sehr, sehr deutlich vor den Pistons, was eben auch an dem Vorsprung liegt, den die Heat haben. Wie gesagt, anderthalb Spiele Vorsprung haben sie. Die Miami Heat nichtsdestotrotz von den jetzt besprochenen Teams das aktuell die schwächste Form aufweist. Sie haben jetzt zuletzt zwar nur 2 Spiele in Folge verloren, stehen aber mit nur 3 Siegen aus den letzten 10 Partien da, haben so ein bisschen Probleme, ihre Pferdchen ins Trockene zu bringen, oder ihre Schäfchen, nicht ihre Pferdchen. Und was sie ja über weite Strecken diese Saison sehr, sehr stark gemacht hat, nämlich enge Spiele, die hinten raus richtig knapp waren, für sich zu entscheiden. Genau die haben sie jetzt in den letzten Wochen eben verloren. Sie haben jetzt im Schnitt mit weniger als 10 Punkten all diese Spiele verloren, aber sie haben sie eben verloren. Ist da vielleicht so ein bisschen jetzt doch mal der Schalter gekippt, das Momentum quasi von den Miami Heat in ihrem ausgeglichenen Team ohne richtigen Star jetzt doch dahin gegangen, dass sie wieder ein bisschen weniger glücklich vielleicht auch gewinnen?
Das ist, denke ich, eine sehr schwierige Frage. Was ich an der ganzen Thematik ein bisschen überraschend finde, ist, dass nach der großen Rückkehr von Dwayne Wade das Team nicht wirklich stabiler geworden ist. Ich hätte mir da gut vorstellen können, dass Dwayne Wade vom ersten Tag an sozusagen die Führungsrolle bekommt und diesem doch relativ jungen Team, denke ich, ein bisschen da unterstützt, indem die Leistungen konstanter werden. Das hat aktuell nicht so geklappt und du hast es schon angesprochen, sie verlieren wichtige oder teilweise auch enge Spiele. Ich denke, ein Beispiel ist dafür auch das Spiel gegen die 76ers, was sie lange Zeit sogar mit 24 Punkten geführt haben, um es dann am Ende mit 104 zu 102 zu verlieren. Das ist äußerst ärgerlich, weil ich glaube schon, dass man in Miami auch Hoffnungen darauf hat, dass man nochmal so einen beeindruckenden Run hinlegt wie im letzten Jahr.
Ja, so jung ist das Team übrigens gar nicht. Also sind im Schnitt alle doch deutlich über 25. Es sind halt viele Spieler dabei, die es woanders nicht so ganz groß rausgebracht haben. Was du natürlich angesprochen hast, und da stimme ich dir absolut zu, es sind wichtige Spiele, die sie eben jetzt zuletzt auch verloren haben. Es sind fast alles Spiele gegen Konkurrenten aus dem Osten um die Playoff-Plätze. Und das ist natürlich dann was gerade jetzt zuletzt diese Bilanz so richtig, richtig verhagelt hat. Dahinter stehen noch die Detroit Pistons, Entschuldigung. Und die Detroit Pistons, die wirkten ja lange Zeit wie das Team, das in der zur Trade-Deadline den großen Move macht, Sie haben auf jeden Fall einen der größten gemacht, haben mit Blake Griffin den Star geholt und es ließ sich ganz gut an. Dann kamen doch wieder ein paar Niederlagen. Sie sind nicht ohne Chance, das muss man schon sagen. Anderthalb Spiele sind wenig, aber sie müssen sich strecken, sie müssen ihren optimalen Basketball spielen und sie müssen vor allen Dingen von Anfang an funktionieren.
Ja, und das ist ein bisschen, denke ich, auch das Problem, was sie jetzt seit dem Trade um Blake Griffin haben, dass sie nicht wirklich konstant funktionieren. Und das, denke ich, hat ein bisschen damit zu tun, dass dieser Kader noch sehr unausgeglichen ist. Wir haben auf der einen Seite jetzt ein bisschen das Szenario, dass man sich mehr auf Blake Griffin fokussiert. Auf der anderen Seite, denke ich, hat man aber in Detroit immer noch Spieler, die auch das Spiel ein Stück weit für sich alleine entscheiden können. Also ein Reggie Jackson oder ein Andre Drummond würde ich da mal erwähnen, die in den letzten Jahren auf jeden Fall eine tragende Säule für die Detroit Pistons waren. Ein anderer Punkt, der mir da noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist nämlich das Defensive Rating. Da sind sie 11 davon aktuell 30 Teams. Und das ist insofern ein bisschen erschreckend, weil die Konkurrenz sich defensiv in den letzten Wochen sehr gut verbessert hat. Zum Beispiel die Milwaukee Bucks konnten mit ihrem alten Head Coach Jason Kidd nicht wirklich effektiv Defense spielen, aber seitdem Joe Pantry das Geschäft leitet, sind sie Zweiter im Defensive Rating und auch Erster, was die Statistik angeht, gegnerische zugelassene Würfe. Und von daher habe ich da noch ein bisschen Bedenken, dass die Detroit Pistons sich in diesem Playoff-Rennen bis zum Ende halten können.
Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen Schauen in die Glaskugel, was wir hier machen, angesichts dessen, dass das All-Star-Break relativ lange ausgefallen ist, diese Saison. Und dass danach oftmals sich das Momentum nochmal deutlich verschiebt. Nichtsdestotrotz, Lars, welches dieser neun Teams, die wir gerade besprochen haben, wobei es sind ja nicht wirklich neun, wir sind uns, denke ich, alle einig, dass die ersten drei definitiv in den Playoffs landen werden. Welches wird es nicht schaffen, deiner Meinung nach?
Die Detroit Pistons.
Ja, denke ich auch. Also ich denke, es wird knapp. Es könnte vielleicht so eine Situation wie letztes Jahr werden, wo dann tatsächlich zwei Teams gleich auf sind, aber eins schafft es dann eben nicht. Letztes Jahr waren es die Miami Heat. Ich denke, auch dieses Jahr werden es die Detroit Pistons. Und dann mal gucken, wie es mit Stan Van Gundy weitergeht. Hier geht es auf jeden Fall gleich weiter bei meinsportradio.de und mit Triple Double. Wir blicken dann auf die Western Conference und auch die wird nicht von dem Team angeführt, das sie normalerweise anführt.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 8236 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep racing. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Westen, da thront nicht Golden State über allen Dingen, wie wir es aus den letzten Jahren kennen. Nein, die Houston Rockets stehen ganz oben, haben allerdings ein Spiel weniger bestritten und liegen auch nur ein halbes Spiel vorne. Und auf Platz 2, da kommen dann die Golden State Warriors. Und wenig überraschend, Lars, ist es natürlich so, dass beide Teams mit 100% in den Playoffs gesehen werden. Houston Rockets spielen eine unfassbare Saison, nehmen deutlich mehr 3-Punkt- als 2-Punkt-Würfe. Es ist wirklich Wahnsinn, was sie sich da für eine Art und Weise Basketball zu spielen auf die Fahne geschrieben haben. Haben ein Net-Rating von plus 11,3 in den letzten 20 Spielen. Also die Houston Rockets, die scheinen alles richtig gemacht zu haben mit der Verpflichtung von Chris Paul. Und James Harden hat gefühlt nochmal eine Schippe draufgehauen verglichen mit letzter Saison.
Ja, ich denke, für die Leistungssteigerung von James Harden ist auch ein bisschen mitverantwortlich, dass sich Chris Paul dann doch so schnell und so gut integrieren konnte. Mittlerweile ist es so, dass das Team, wenn Harden, Paul und Capella auf dem Court steht, fast alle Spiele gewinnt. Sie sind da sehr früh zu einem effektiven Trio zusammengewachsen. Und man muss das Team und die Qualität dann auch weiter loben. Man hat auf der Bank mit Eric Gordon, denke ich, einen Spieler, der gefühlt in jedem Playoff-Matchup von der Bank kommen kann und innerhalb weniger Minuten heiß laufen kann. Deswegen sehe ich die Houston Rockets aktuell sogar möglicherweise als die größte Überraschung im Westen.
Die Houston Rockets auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen davon profitieren, dass James Harden eben zwischenzeitlich nicht mitspielen konnte, dass er jetzt seine Verletzungspause oder seine Durchschnaufpause eben in der Saison bekam und deswegen dann auch hinten raus nicht so ausgelaugt in die Playoffs muss, wie das ja in der Vergangenheit der Fall war. Dürfen gespannt sein. Aktuell 10 Spiele aus den letzten 10 gewonnen. Längste Siegesserie, die in der NBA aktuell besteht. Mal gucken, wie lange sie noch anhält. Dahinter dann die Golden State Warriors, wie gesagt, ein halbes Spiel Rückstand. Golden State, ja, jahrelang jetzt eine unfassbare Heimmacht gewesen. Und dieses Jahr schon 7 Heimspiele verloren oder diese Saison. Das kommt für mich ein bisschen überraschend. Es ist auch ein Stück weit so, dass sie gegen, ja, ich hätte jetzt fast Laufkundschaft gesagt. Das ist aber, das klingt jetzt gemeiner, als ich es meine, aber sie verlieren gegen Teams, die sie normalerweise deutlich schlagen müssen. Sie verlieren teilweise auch sehr, sehr deutlich, auch in Bestbesetzung. Ist das Team vielleicht zu satt oder sagst du, nee, aber sie haben vielleicht auch ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt und nehmen sich eben doch mal die ein oder andere Verschnaufpause in der Regular Season?
Das ist, denke ich, schwierig zu sagen. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass sie nach der Saison, in der sie den besten Rekord hatten und dann trotzdem in den Finals verloren haben, auf jeden Fall viel dazugelernt haben. Ich würde dann doch eher die aktuellen, also auch wenn es nur sehr kleine Probleme sind, aber die aktuellen Probleme dann ein bisschen mehr auf dem Court suchen. Und in den letzten Jahren hatte man eine sehr homogene Bank, eine Bank, die auch konstant geliefert hat, aber das bricht in dieser Saison so ein bisschen weg. Andre Iguodala macht nur noch 5,4 Punkte. Sean Livingston kann man da auch mit reinnehmen, der nicht mehr so das leistet, was er letztendlich mal ja auch gebracht hat oder für das, was er auch steht. Und deswegen sehe ich da die Probleme eher mehr auf der Bank.
Vorteil Golden State natürlich, man hat 4 große Stars in der Starting Five stehen, sprich es gibt gar nicht so diese klassische Second Unit, weil man einfach immer 2 Stars mit den Bankspielern spielen lassen kann. Aber du hast es angesprochen und das ist ein Punkt, den sehe ich absolut genauso. Man hat auf der Bank nicht mehr die Produktivität und damit die Entlastung für die Stars, wie man das vielleicht früher mal hatte. Und deswegen müssen die permanent abliefern. Und wenn es dann eben, wie es gegen die Utah Jazz beispielsweise geschah, wenn es die beiden großen Stars Stephen Curry und Kevin Durant mal erwischt und die beide eine komplette Off-Night erleben, dann hagelt es eben auch mal eine richtige Schlappe. So geschehen eben gegen Utah, als sie ja mit 30 Punkten Unterschied verloren haben. Nichtsdestotrotz, es ist nach wie vor der Kader, der die meiste Star-Power in sich vereint. Und als wäre es noch nicht unfair genug, bekommen sie hinten raus auch noch das viertleichteste Restprogramm. Also die Golden State Warriors haben nach wie vor, denke ich, sehr, sehr gute Chancen, die Houston Rockets am Platz, auf dem Platz an der Sonne noch abzufangen. Dann dürfen wir gespannt sein, wer da auf 1 und 2 einläuft, denn auch das wird sicherlich ein Faktor werden, wer da das schwierigere Conference-Halbfinale letzten Endes spielen muss und vielleicht ein bisschen ausgeruhter in die Conference-Finals gehen darf. Auf Platz 3 und das schon mit deutlichem Rückstand gehen dann die San Antonio Spurs, haben 2 Spiele weniger als die Minnesota Timberwolves, die auch 10 Spiele zurückliegen hinter den Houston Rockets. Und bei den San Antonio Spurs, da erstmal Hut ab, natürlich einmal mehr vor Craig Popovich, dass er sie dahin geführt hat. Aber da kam jetzt die Nachricht von Popovich eben, er sagte, er wäre überrascht, wenn Kawhi Leonard in dieser Saison nochmal zurückkommt. Und das würde natürlich, wenn er jetzt nicht zeitnah zurückkommt, viele, viele Chancen auf ein mögliches Conference-Final oder auf eine mögliche Finals-Teilnahme doch sehr schmälern.
Ja, ich denke, bei den San Antonio Spurs reden wir häufig über eine Mannschaft, die eine optimale, eine gute und konstante Regular Season spielt. Aber trotz diesem homogenen Roster ist es so, dass sie für meiner Meinung nach einen Spieler brauchen wie Kawhi Leonard, der das Spiel in einem Matchup gegen Houston, gegen Golden State an sich reißen kann und dann auch nach Hause bringen kann. Trotz der konstanten und verbesserten Leistung von LaMarcus Aldridge denke ich, dass LaMarcus Aldridge einfach nicht der Spieler, auch einfach nicht der Typ ist, den man in so ein Playoff-Matchup hineinsetzen kann und dann das Team letztendlich bis zur letzten Minute zum Sieg führt.
Ja, das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Spurs dann eben nur auf Platz 4 gewertet werden von Basketball Reference. Auf Platz 3, da werden die Minnesota Timberwolves geratet, minimal besser, 0,3 Prozentpunkte besser. Die Minnesota Timberwolves haben mehrere Spieler in ihren Reihen, die das Spiel an sich reißen können. Sie haben nach wie vor das Problem, dass sie defensiv vielleicht ja ein bisschen zu Larifari spielen, verglichen mit der Offense, die sie spielen. Kriegen sie das in den Griff? Sind sie für dich ein ernsthafter Kandidat, der dann in den Playoffs auch einen Run hinlegen könnte? Denn in der Regular Season liefern sie, stand jetzt ja erstmal ganz gut ab. Halten sie das?
Ich denke, das wird ein bisschen davon abhängen, wie Coach Thibodeau jetzt so die Spielzeiten ein bisschen aufteilt. Ich meine, wir hatten letzte Woche schon mal drüber geredet, sie bezahlen einen sehr hohen Preis dafür, dass sie aktuell auf dem Homecourt Advantage Platz stehen, nämlich muss die Starting Five regelmäßig an die 35, wenn nicht sogar mehr Minuten ran. Das kann am Beispiel von James Harden zu einem echten Problem werden. Die Defense, die du angesprochen hast, denke ich, wird sich auch nicht mehr verbessern in dieser Saison. Im Vergleich zur letzten Saison hat sie sich sogar teilweise verschlechtert, obwohl man ja einen Defensivass auf der Trainerbank hat. Und wenn man innerhalb von 2 Jahren trotz dieser Möglichkeiten es nicht schafft, sich da auch zu verbessern, dann denke ich, wird es auch schwierig, jetzt in der verbleibenden Saison da noch in irgendeiner Art und Weise den Schalter umlegen zu können.
Ja, Lars hat es angesprochen, gerade die 3 Topscorer des Teams, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns, alle mit 35 Minuten oder mehr, Jimmy Butler 37,3 Minuten pro Spiel, die Starting Five konstant mit mehr als 33 Minuten und das ist natürlich ein Punkt. Karl-Anthony Towns, Riesen-Basketballer, wortwörtlich Riesentyp, aber eben auch einer der Gründe dafür, warum die Defense in Minnesota nicht so gut funktioniert, wie sie es vielleicht sollte und wie sich das Tom Thibodeau vorstellt. Insgesamt wird es auf jeden Fall gleich erstmal einen richtigen Gradmesser geben. Die Houston Rockets sind der erste Gegner. Da können sie dann direkt mal ein Ausrufezeichen setzen, sollten sie das denn vorhaben. Dahinter dein Team, die Oklahoma City Thunder. Eines, das einen immer wieder ratlos zurücklässt, um es vielleicht mal so zu formulieren. Es gab nicht allzu lang vor dem All-Star-Break eine 8 Spiele andauernde Siegesserie, nur um hinten dran direkt wieder 4 Spiele zu verlieren, unter anderem gegen die Lakers, dann wiederum die Warriors zu schlagen und gleich nochmal gegen die Lakers zu verlieren. Also es ist ein bisschen eine seltsame Truppe, die sie da beisammen haben, aber es ist eben auch eine mit jeder Menge Talent, mit jeder Menge Russell Westbrook, man muss es so sagen, mit einem Paul George in einer wirklich fantastischen Verfassung. Die Oklahoma City Thunder sind, das sagen sie selber ganz klar, ja, darauf ausgerichtet, die Golden State Warriors zu schlagen. Und deswegen ist ihnen vielleicht dann am Ende ein Stück weit auch egal, ob sie Vierter oder Fünfter werden.
Ich denke, dass Spieler wie Westbrook und George aber schon den Anspruch haben, möglicherweise auch dem Heimcourt Advantage sich zu holen. Aktuell ist es sogar rechnerisch auf jeden Fall möglich. Die Minnesota Timberwolves sind da gar nicht so weit weg. Und zu Paul George vielleicht noch ganz kurz, gebe ich dir letztendlich einfach recht. Seine Statistiken über die letzten 10 Spiele mit 29,4 Punkten und 4,8 Rebounds, das sind sehr solide Zahlen und er wird, wie wir alle wissen, im Sommer Free Agent und ich sage jetzt schon mal so ganz kurz voraus, dass er meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der interessantesten Free Agents sein wird.
Ja, das ist, glaube ich, nicht deine Exklusivmeinung, ne? Paul George wahrscheinlich der Name Nummer 2 hinter LeBron James, der da im Sommer für jede Menge Kohle wechseln oder neu unterschreiben wird. Das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig fetter Vertrag, den er da bekommen wird. 2 Spiele Rückstand auf San Antonio und auf Minnesota haben die Oklahoma City Thunder aktuell. Und man muss aber auch sagen, bei den Oklahoma City Thunder, ab da fängt das Zittern so ein bisschen an. Die Denver Nuggets, halbes Spiel dahinter. Die Portland Trail Blazers, halbes Spiel dahinter. New Orleans, ohne DeMarcus Cousins, ne, muss man ja einfach mal so sagen, Hut ab vor Anthony Davis und allen anderen, die da jetzt die Sache wuppen müssen. Ein Spiel dahinter. Und selbst die Utah Jazz auf Platz 10, nur 2,5 Spiele dahinter. Also dieses Rennen um die Playoffs ist im Westen richtig, richtig spannend.
Ja, und das ist man vom Westen eigentlich gar nicht gewöhnt. Wenn man sich so diese Tabelle anschaut und mal die Mannschaften sozusagen mit dem Blatt überlegen würde, dann würde man von den reinen Zahlen wahrscheinlich echt denken, dass es der Osten ist. So ist es aber nicht. Wir haben wirklich spannendes Playoff-Race und ich würde auf jeden Fall die Utah Jazz, so wie du es auch gemacht hast, noch als ein Team mit reinnehmen, was super Chancen hat. Sie haben die letzten 10 Spiele, meine ich, alle gewonnen.
Sie treffen, sogar, Entschuldigung, dass ich gerade reingrätsche, ja. Sie haben sogar die letzten 11 Spiele gewonnen und deswegen stimmt gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Die Houston Rockets nicht das Team mit der längsten Siegesserie, sondern ja. Die Utah Jazz, Entschuldigung.
Ja, das sollten wir auch noch festhalten. Und das ganze Team wirft überragend konstant. Joe Ingles, denke ich, ist da auf jeden Fall nochmal herauszunehmen. Er trifft die Dreier sowas von konstant. Ich finde, bei Joe Ingles ist es auch so, dass man über einen Spieler spricht, den man häufig, wenn man über gute Dreipunktschützen spricht, häufig vergisst. In den letzten 10 Spielen hat er 57% getroffen. Das ist ohne Frage ligaweit ein Spitzenwert. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass man sich als Utah Jazz erlauben kann, dass man relativ viele Turnover produziert, weil letztendlich ist es dann eine einfache Rechnung. Wenn du den Ball oder wenn du den Korb extrem gut triffst, dann ist es nur halb so wild, wenn du hin und wieder auch mal den Ball verlierst.
Eine Personalie, die du gerade nicht angesprochen hast, für mich die absolut entscheidende Personalie bei den Utah Jazz, Rudy Gobert. Lange verletzt in dieser Saison, relativ früh schon mal verletzt, kam dann für ein paar Spiele zurück, nur um gleich nochmal ja quasi einen kompletten Monat auszufallen. Und seitdem er wieder da ist, seit Mitte Januar, haben die Utah Jazz nur noch 2 Spiele verloren. Mit Rudy Gobert steht und fällt dieses Team. Aktuell steht es wie eine 1 und macht Jagd auf die Playoffs. Man muss es einfach mal so knallhart sagen. Die hatten eine Bilanz von 19-28 und haben jetzt eine Bilanz von 30-28 und schnuppern da wirklich mehr als nur an Platz 8. Die Utah Jazz, ja, quasi ja, totgesagte Leben länger.
Ja. Ja, wir reden hier über ein Team, was immerhin Gordon Hayward in der Offseason verloren hat, aber ich denke, aktuell macht sich das gar nicht so bemerkbar mit helf mir kurz auf die Sprünge, dem Gewinner des Dunk-Contests. Mitchell hat man einen Spieler, der ohne Frage extrem konstante Leistungen abruft und vielleicht auch schon so ein bisschen auf dem Weg ist, in diese Rolle von Gordon Hayward reinzuwachsen.
Ja, Donovan Mitchell, Rookie dieses Jahr, ja, spielt eine unfassbare Saison. Natürlich mit Licht und Schatten für so einen jungen Kerl, aber es ist deutlich, deutlich mehr Licht, als es Schatten ist. Dazwischen liegen die LA Clippers auf Platz 9 hinter den New Orleans Pelicans. Die LA Clippers wirkten ja dann auch so ein bisschen vor der Trade-Deadline wie, ja, wir räumen jetzt mal alles weg. Und dann war es doch letzten Endes nur Blake Griffin. Sie haben in Summe, und wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, halt immer noch ein Roster, das sehr, sehr homogen zusammengestellt ist, das auf jeden Fall so zusammengestellt ist, dass sie die Playoffs erreichen können, wenn denn alle fit bleiben. Sie haben mit Tobias Harris jemanden bekommen, der dieses Team auf jeden Fall tiefer vielleicht auch gemacht hat auf der Power-Forward-Position, wenngleich da natürlich vorher Blake Griffin gespielt hat. Wenn dieses Team zusammenbleibt, räumst du ihm Chancen auf die Playoffs ein?
Ja, das würde ich aktuell machen. Insbesondere, Avery Bradley hat man dazugekommen. Er verstärkt den Backcourt, der, ich denke, die meisten Probleme in der aktuellen Saison hatte, letztendlich durch die Verletzungen. Patrick Beverley ist da zu nennen, da sind mehrere Spieler zu nennen. Letztendlich war es ja im Oktober, im November so, dass man viele Rookies dann von der Bank reinbringen musste und das ist auf jeden Fall nicht das, was die Clippers in den letzten Jahren ausgemacht haben. Sie waren in den letzten Jahren ein Team, was über diese hervorragende Dreier-Kombi mit All-Stars gekommen ist und mit Bradley machen sie da auf jeden Fall wieder einen Schritt in diese Richtung und deswegen gebe ich dir recht, die Qualität ist auf jeden Fall nach wie vor sehr hoch.
Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen ins Plaudern gekommen und es läuft die Zeit weg. Zwei Teams müssen im Westen rausfliegen. Die größten Chancen, das zu schaffen, haben, glaube ich, halt immer noch die New Orleans Pelicans, wenngleich sie es aktuell erstmal ganz gut auffangen. Man hat den Ausfall von DeMarcus Cousins, glaube ich, deutlich schlimmer erwartet, als es jetzt aktuell stattfindet. Aber hinten raus könnte dann vielleicht die Puste doch ein bisschen fehlen, zumal ja Anthony Davis auch nicht der verletzungsfreiste Spieler dieser Welt ist.
Ja, ich denke, bei DeMarcus Cousins ist es so, dass man auch einen Spieler verloren hat, der extrem gute Defense spielt. Und um seinen Einfluss in der Defensive beurteilen zu können, sollte man noch ein bisschen warten, um da eine genauere Prognose zu erstellen.
Also welche zwei Teams fallen deiner Meinung nach raus? Im Rennen sind, denke ich, Oklahoma, ja. Denver, Portland, New Orleans, die Clippers und Utah.
Ja, ich gehe mit den Denver Nuggets und den New Orleans Pelicans, die rausfliegen.
Ich denke nicht, dass die Denver Nuggets rausfliegen. Ich denke, die Denver Nuggets schaffen es. Ich glaube, die Pelicans fliegen raus und ich glaube, die Clippers schaffen es nicht. Ich glaube, die Clippers bäumen sich jetzt nochmal auf, brechen da aber hinten raus dann doch ein. Und am Ende stehen die Utah Jazz wie Kai aus der Kiste auf einmal doch in den Playoffs. Die Blazers, die Nuggets schaffen es relativ souverän. Die Thunder ohne wirkliche Probleme berappeln sich hinsichtlich oder im Hinblick auf die Playoffs erst recht, lassen dann die Lücke zu Platz 6 auch nochmal aufgehen, springen vielleicht noch auf den Heimvorteil. Wir dürfen gespannt sein, ob es am Ende so kommt. Wir werden es am Ende dann begutachten können. Ein Viertel der Saison ist ungefähr noch zu spielen und dann gehen die Playoffs los. Die heiße Phase hat bereits jetzt begonnen und damit war es das auch mit Triple Double für diese Woche. Vielen Dank, Lars. Kurzer Programmhinweis noch. Auf meinsportradio.de wird am Sonntag die MSRWG wie immer sich zusammenfinden, aber Andreas und Tobi plaudern nicht nur eine Stunde mit ihren Gästen, sondern zwei, haben jede Menge verschiedene Gäste dann auch zu Gast in ihrer WG, denn meinsportradio.de wird im Februar 5 Jahre alt und anlässlich dessen schmeißen sie eine kleine Party. Eine kleine Party wollen auch wir auf unserem Twitter-Account mit euch schmeißen, also folgt uns @tripledoublemsr. Da findet ihr uns, folgt uns und erfahrt, wann immer wir über Basketball reden. Vielen Dank, Lars. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Triple Double auf meinsportradio.de.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.